die Frage hören von meinen Kindern in 10 Jahren, wo warst du? Was hast du da gemacht? Wieso haben wir diese Situation? Das wäre ich nicht. Also diese ganze Kindergeschichte, die hat sicherlich mit hineingespielt, warum ich gefunden habe, den Schritt musst du machen. Also für mich war das schon eine Zäsur auch.
Hallo und willkommen bei Machtmanöver. Mein Name ist Gerhard Meserosch und ich möchte in diesem Podcast herausfinden, wie sozialer Wandel funktioniert. Er ist ein eher ungewöhnlicher Klimaaktivist. Johannes Wesemann hat Uber in Österreich aufgebaut, bevor er mit Anfang 50 den Kampf gegen die Klimakrise für sich entdeckt hat. Was hat ihn zu dieser Veränderung gebracht? Wie fühlt er sich damit? Und wie hängen seiner Meinung nach Kapitalismus und politisches Engagement zusammen? Darüber sprechen wir in dieser Episode von Machtmanöver. Was haben Sie eigentlich gemacht, bevor Sie das Feld des Klimaaktivismus für sich entdeckt haben?
Ich bin hier geboren und habe sehr viel Zeit, seitdem ich 14 bin, in Hongkong verbracht, weil meine Eltern da ausgewandert sind. Und habe dann auch in Asien immer wieder gelebt und bin aber sozusagen beruflich, bin aber dann beruflich hier geblieben und habe sozusagen, weil meine Frau damals nicht nach Hongkong auswandern wollte mit mir, habe ich mir im Wesentlichen einen Job erfunden. Dann haben wir eine Boutique gegründet, mit der wir so eine Internationalisierungsberatung, mit der wir deutschsprachige Unternehmen nach Asien und Afrika begleitet haben. Das hat mich dann also sehr oft dorthin gebracht, was im Wesentlichen meinen Zweck erfüllt hat. Und Familie, Kinder etc. Und bin dann in die digitale Welt irgendwann eingetaucht, habe Uber aufgebaut hier in Österreich, was mir auch im Zuge meines sogenannten Klimaaktivität oft vorgehalten wurde. Und das habe ich sozusagen dann gemacht einige Zeit und habe sozusagen in diesem Bereich digital, Startup etc. dann eine Art Company Builder gebaut, der Strudel heißt, wo wir im Wesentlichen Unternehmen bzw. deren Digitalisierungsstrategien unternehmerisch umsetzen, also Firmen bauen für unsere Kunden, um in diese digitale Ära vorzustoßen. Das war sozusagen mein Leben davor und ich habe nie geplant, in diesen Bereich des Klimas hineinzukommen, aber mein roter Faden, das ist sozusagen dann auch immer meine Antwort zu Uber, ist es einfach, Systeme in Frage zu stellen. Das mag ich.
Disruption in jeder Hinsicht.
Ja, ich will das jetzt gar nicht, das wäre dann zu eitel, oder? Wenn man sagt, immer Disruption, das will ich gar nicht, sondern ich bin durch den Sohn meiner Mutter und habe ein enormes Gerechtigkeitsempfinden und stelle einfach gern Fragen. Und das hat mich bei Uber extrem interessiert, dass da irgendeine App da ist, die plötzlich aus Konsumentensicht ein völlig neues Angebot zu einem Produkt, das es seit Jahrzehnten gibt, macht. Ja? Und im Wesentlichen auch ein bisschen das Monopol dieser politisch geschützten Werkstätte, der Daxler, bricht. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich sehe das heute auch anders. Ich finde zwar Uber toll auf eine gewisse Art, aber Uber funktioniert, weil es irgendwo einen Verlierer gibt. Das ist der Fahrer in dem Fall. Also man wird ja auch sozusagen dann älter und weiser. Aber von der Idee her, sozusagen solche Monopole zu brechen, das finde ich zum Wohle des Konsumenten. Und das ist sicherlich zumindest auch ein Aspekt von Uber. Das hat mich sehr interessiert. Und das Gleiche hier bei
Uber. Ja. Bei Uber ist es ja auch darum gegangen, gewisserweise Politik zu machen, auf die Politik Einfluss zu nehmen, Lobbying zu betreiben. Haben Sie oder was haben Sie in dieser Zeit gelernt über Politik oder das Leben?
Aha, das Leben. Über die Politik habe ich gelernt, dass Sie ungern zuhören, aber lieber reden. Und ich glaube, dass, was mich wirklich geprägt hat aus der Uber-Zeit, ist, ich habe dann ein noch besseres Argument gegenüber der Politik, wenn ich quasi die Bevölkerung hinter mir habe. Also sprich Wähler. Also was Uber zum Beispiel sehr geschickt immer gemacht hat, wie es in die einzelnen Märkte gegangen ist. Und wie gesagt, kann man alles kritisieren und war nicht immer alles astrein, weiß Gott nicht. Aber war, dass sie sozusagen ihre User, die total glücklich waren mit diesem Produkt, gesagt haben, hilf mir, unterschreibe eine Petition, weil wir wollen jetzt was auch immer machen. Und bei uns bei Allrise muss ich sagen, wir haben diese Unterschriftenaktion für die Bolsonaro-Kampagne gemacht, haben gesagt, über 1 Million Unterschriften weltweit zusammengesammelt. Wir haben das Crowdfunding gemacht hier für die Flächenversiegelung. Ich habe gemerkt, dass es eine, du musst auch deine Geschichte verkaufen können. Also es geht nicht nur um die gute Sache, sondern es geht auch darum, wie du sie präsentierst, wie kannst du die Leute einbinden. Und diese Art sozusagen des Marketings ist eben ein ganz wichtiger Aspekt in unserem Leben. Ja, wenn wir Podcasts machen, müssen wir sie auch verkaufen können und an den Mann bringen können, weil so schön sie sind, wenn sie niemand hört, bringen sie es nichts. Das ist ziemlich einfach. Und das habe ich schon gemerkt und das ist sicherlich meine DNA oder mein roter Faden in meiner beruflichen Laufbahn, die mir sicherlich jetzt sehr hilft.
Ja, und jetzt steht der Klimawandel in Ihrem im Mittelpunkt Ihres Lebens in gewisser Weise. Wobei, dass es den Klimawandel gibt, das wissen wir ja schon seit relativ langer Zeit und wir wissen auch, dass er eine der größten Gefahren für die Menschheit ist. Wie haben Sie das Thema in den letzten 10, 20 Jahren wahrgenommen?
Also viel zu wenig. Also wahrgenommen. Wahrgenommen sicherlich, gemacht viel zu wenig. Und ich begebe mich auch nicht auf ein Glatteis, dass ich mich jetzt hier als Klimaaktivist bezeichne. Ich mache vieles falsch. Ich habe meine Leichen im Keller. Ich fahre Auto. Ich bin weiß Gott nicht perfekt. Also mein Anspruch ist auch nicht sozusagen jetzt besser als der Papst zu werden. Mein Anspruch ist es wirklich zu sagen, ich als Teil dieser Zivilgesellschaft möchte mich auch in diesem Thema engagieren. Wenn ich irgendeine Fähigkeit habe, eine Kenntnis, dann stell diese zur Verfügung. Und das ist, was mich treibt. Und wenn es mir gelingt, durch einen Podcast mit Ihnen 20 Leute davon zu motivieren, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ja, viel Besseres kann nicht passieren. Und vielleicht sind es nicht 20, vielleicht sind es auch 200. Also das ist, was mich wirklich treibt. Und das kann ich auch gut. Ich bin ein Geschichtenerzähler. Und das ist, was mich wahrscheinlich auch bei meinen Kindern sehr engagiert hat. Ja, es hat sicherlich, diese ganze Situation hat auch was mit meinen Eltern werdenden Kindern zu tun, dass die irgendwann Fragen gestellt haben. Da wollte ich einfach
auch in Bezug Antworten auf den Klimawandel haben. Meinen Sie?
Klimawandel, überhaupt Kinder, die dann die VWA schreiben in der Schule, die also sozusagen beginnen, sich plötzlich mit ernsthafteren Themen zu beschäftigen, da ein Ansprechpartner zu sein. Ich will nicht die Frage hören von meinen Kindern in 10 Jahren, wo warst du? Was hast du da gemacht? Wieso haben wir diese Situation? Das wäre ich nicht. Also diese ganze Kindergeschichte, die hat sicherlich mit hineingespielt, warum ich gefunden habe, den Schritt musst du machen. Also für mich war das schon eine Zäsur auch.
Eine Zäsur, das klingt nach einer relativ plötzlichen Veränderung.
Plötzliche Veränderung, finanziell die letzten 3 Jahre, sicherlich beruflich betrachtet die härtesten Jahre meines Lebens, mit Abstand. Also es waren da extrem viele Kompromisse damit verbunden. Und ich bin aber immer noch, wahrscheinlich war ich noch nie so glücklich in einem sozusagen beruflichen Kontext wie heute.
Wenn Sie davon erzählen, wie Sie begonnen haben, sich fürs Klima zu engagieren, dann, also manchmal erwähnen Sie so den Begriff Midlife Crisis in dem Zusammenhang, wobei ich glaube so ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Ja. Aber eigentlich, wenn man sich anschaut, was Sie machen, dann scheint ja so eine krisenhafte Phase in der Mitte des Lebens eine durchaus großartige Sache zu sein.
Ja, das kennen wir ja aus dem chinesischen. Krise hat dort eine andere Bedeutung als hier. Sie haben und daher absolut, aber auch hier bin ich vielleicht maximal kokett. Ich habe keine wirkliche Midlife-Crisis gehabt, aber ich habe schon seit, das ist, wir wissen das, ich bin jetzt 53. Klar, beschäftigen mich heute andere Themen als vor 10 Jahren, geschweige von vorher. Und die älter werdenden Kinder, die eine Herrschaft von Freunden haben, weil Social Media aus jedem sozusagen einen Freund macht, also wir haben alle 1000 Freunde, die ich dann auch sehe, also ich sozusagen die Herausforderung ist eine völlig andere und auch die Vermischung mit den jungen Leuten ist eine völlig andere, die treibt mein gesamtes Leben seit 20 Jahren. Also ja, und das würde ich jetzt sozusagen kokett als Midlife Crisis zu bezeichnen, aber ich will tatsächlich irgendwann einmal aufwachen und das Gefühl haben, also ich habe meinen Beitrag geleistet und ich möchte auch meinen Kindern das Gefühl mitgeben, ihr müsst es auch.
Ja, Beitrag leisten geht auf eine sehr unterschiedliche Art. Ganz, ganz konkret, wenn es darum geht, gegen den Klimawandel zu kämpfen, da gibt es ja sehr unterschiedliche Strategien. Die letzte Generation zum Beispiel klebt sich gerne auf Straßen fest. Halten Sie solche Aktionen für legitim, für einen legitimen Beitrag?
Die Frage musste kommen.
Entschuldigung.
Nein, nein. Also ich, auch hier, wie der ganzen Diskussion, es ist keine Entweder-Oder-Diskussion, die wir haben, keine Schwarz-Weiß. Was dafür spricht, ist, wie arg müssen die drauf sein, dass die sich an die Straße kleben und das Risiko eingehen, von diesen verrückten Autofahren von Möwe zu werden. Das macht niemand aus Spaß oder weil er jetzt im Mittelpunkt seine 5 Minuten Fame haben will. Der hat einfach Sorgen. Das muss man schon respektieren. Ja, das ist das eine. Das andere ist, verkürzt jetzt alles, Klimaschutz funktioniert nur, wenn wir die Mehrheit der Bevölkerung auf unserer Seite haben. Und das, was die letzte Generation leider verursacht hat, ist, dass auch jene, die dem zustimmen, so polarisiert wurden, dass sie sich gegen die Klimakleber aussprechen und somit das Thema an Bedeutung verloren hat. Und das ist ein Kollateralschaden, den die mit Sicherheit nicht bezweckt haben, aber er ist eingetreten. Und daher, das ist meine Meinung dazu, dass am Ende die Politik und somit dann auch der Gesetzgeber einen Klimakleber juristisch höher bestraft als einen Betrüger oder Finanzjongleur oder wie auch immer, ist völlig inakzeptabel und spricht für das völlig abgehobene Wesen eines Politikers, muss man auch sagen.
Wobei Kämpfe gegen den Klimawandel, die unterscheiden sich ja nicht nur hinsichtlich ihrer Strategie, sondern auch hinsichtlich ihres ideologischen Hintergrunds. Also viele wollen nicht nur eine ökologische Transformation, sondern auch eine soziale Transformation und im Prinzip den Kapitalismus abschaffen. Wie sehen Sie das? Oder wo verorten Sie sich ideologisch?
Gar nicht. Ich bin völlig ideologiefrei. Ich bin der geborenste Pragmatiker. Ich halte auch nichts davon. Es ist viel zu komplex die Welt geworden, als dass wir irgendeine Ideologie verfolgen sollen. Ich glaube, wir müssen die Sorgen der Leute einfach ernst nehmen. Sie haben Sorgen. Wir können ihren Strom nicht bezahlen. Auf der anderen Seite wird ein Brennerbasistunnel gebaut. Es ist einfach, es fehlen für mich auch sozusagen gefühlt die Zusammenhänge für viele. Und die Politik hat ihre eigene Agenda, die Sonntagswahlen. Da gibt es eine Kluft zwischen diesen sozusagen Institutionen, die nicht mehr überbrückbar ist. Das gilt es auszumerzen, da gilt es als Brückenbauer sich zu engagieren und auch als Storyteller, um wieder ein Gefühl zueinander zu bekommen. Ich glaube, die Corona-Frage hat auch ganz klar aufgezeigt, wie tief diese Gräben sind. Das ist, was mich interessiert, ja, und kein Interview.
Aber Sie sind von Ihrer Biografie her Unternehmer, Manager. Das heißt, wollen Sie jetzt den Kapitalismus abschaffen, gemeinsam mit anderen Klimaaktivisten, oder wie ist da Ihre Beziehung zu so kapitalismuskritischen Ideen? Ist das eine Zweckkoalition?
Nein,
oder?
Nein, auch keine Zweckkoalition. Also ich bin da auch für mich zumindest völlig klar. Wir Menschen wollen nicht nur Geld verdienen, sondern wir müssen Geld verdienen, sonst können wir einfach nicht leben. Da brauchen wir keine esoterische Diskussion über die Abschaffung von Geld zu führen. Ich glaube, dass wir in der Zwischenzeit in einer Situation sind, was das Klimawandel betrifft zum Beispiel, wo die Gesellschaft fordert, pro bono sich für den Klimaschutz einzusetzen. Also eine Herrschaft von Leuten, die sozusagen kostenlos sich für das einsetzen. Ich glaube, dieser Gedanke des Pro Bonos ist völlig obsolet, dieses Konzept funktioniert nicht. Ich bin dafür, dass wir versuchen sollten, eine hybride Form zu finden von einer sozusagen Mission einer NGO, nämlich tatsächlich, auch platitüdenhaft, die Welt zu retten, aber möglicherweise damit Geld verdienen zu können. Ich bin dafür, dass diese ganze Herrscher an engagierten Leuten bestens bezahlt werden müssen und man muss ihnen eine berufliche Perspektive geben. Damit das möglich ist, müssen wir Modelle entwickeln, um neue Kapitalgeber an Bord zu kriegen, die das finanzieren. Dazu brauche ich auch Business Cases, um die Investoren zu bekommen. Also im Idealfall verdienen nicht nur Geld mit der Zerstörung, sondern mit der Verbesserung der Welt. Da hat die Abschaffung des Kapitalismus für mich überhaupt keinen Platz. sondern ganz anders. Ja. Ich glaube, wir müssen das System für uns so nutzen, dass es zum Wohle des Planeten und der Gesellschaft eingesetzt werden muss. Und das ist auch möglich, weil es Technologien gibt, ja, an denen sozusagen auch Leute verdienen, aber die einfach uns weiterbringen, oder weil möglicherweise ein Klimaschutzfonds tatsächlich auch eine Rendite verspricht, indem ich die wirklich großen Unternehmen, die einfach wissentlich Umweltzerstörung betreiben, in die Schranken weise und andere sich davon abschrecken lassen. Wenn ich damit Geld verdienen kann, super.
Okay, gut. Würden Sie uns zum Abschluss noch ein paar persönliche Highlights, Favoriten verraten? Gibt's eine Aktivistin, einen Aktivisten, einen Politiker oder eine Führungsfigur, die oder der Sie besonders beeindruckt hat?
Also ich wiederhole mich jetzt, Planet Earth ist für mich ein Kompass. Das ist diese englische NGO. Der Gründer, den ich persönlich nicht kenne, aber viele des Teams, die sind für mich extrem inspirierend. Wo immer ich kann, sehe ich sie. Es gibt den Geschäftsführer in Deutschland, den Hermann Ott, den würde ich heiraten, wäre ich in seinem Alter und eine Frau. Also der ist, und es gibt auf dieser Ebene ganz viele, die mich sehr, sehr interessieren. Auf politischer Ebene wüsste ich jetzt niemanden, den ich da jetzt sozusagen aus dem Stegreif zu nennen habe. Sicherlich niemanden.
Okay, ja. Gibt es ein Buch, das Sie in Sachen Politik, Gesellschaft besonders geprägt hat?
Ich habe gerade, aber das hat nichts damit zu tun. Ich habe gerade das Buch vom Schachinger gelesen, der den Deutschen Buchpreis bekommen hat. Das hat mich insofern geprägt, weil er etwas geschafft hat, nämlich er hat eine unglaublich schöne Beobachtungsgabe und uns somit ein Bild einer Jugend vermittelt, die uns hilft, besser zu verstehen, wie wir mit der umgehen sollen. Also es geht um die Beobachtung, es geht ums Feinfühlige, es geht ums Hinschauen und das ist auch vielleicht der Konnex zu dem, was ich vorher gesagt habe. Ich habe keine Ideologie, aber wir müssen genau hinschauen und die Sorgen der Leute verstehen und darauf reagieren, als immer nur auf die Sonntagsfrage zu schieben. Ich habe mich ein bisschen aus Ihrer Frage gezeigt.
Aber auf eine sehr elegante und schöne Art, finde ich. Danke. Vielleicht noch als Letztes, gibt es eine Idee, eine Theorie, ein Konzept über soziale Veränderung, das für Sie besonders wichtig ist?
Also ob es ein Konzept ist, weiß ich nicht, aber ich bin ein Freund der Partizipation. Ich glaube, dass diese berühmte Verdrossenheit, ob jetzt politisch, ob sozial, zivilrechtlich, gesellschaftlich, die ist so groß wie nie. Und das tut mir in der Seele weh. Das sehe ich auch bei den Kindern. Sie sind einfach weit weg von der Politik. Und sozusagen, Politik steht für mich jetzt nicht nur der Nationalrat, sondern steht eben dafür, eine Gesellschaft voranzubringen. Das macht mir ein bisschen Angst, aber ich habe eben keine Lösung dafür. Ich kann nur sozusagen mit unserer Arbeit vielleicht versuchen, den Leuten ein Verständnis zu geben, dass es nicht nur um dich als Person geht, sondern um eine Gesellschaft. Ja, das ist mein Beitrag.
Wunderbar, Herr Wesemann. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute.
Danke Ihnen und auch einen schönen Tag noch.
Das war die dritte von 3 Machtmanöver-Episoden zum Thema Klimaklagen. Danke dir fürs Zuhören. Bitte abonniere auch den Machtmanöver-Newsletter auf machtmanöver.net. Alles Gute und bis zum nächsten Machtmanöver.